Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 120. Ach, ist das schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dankeschön für Feedback und alles Mögliche. Tag der Aufzeichnung ist einer dieser Wintertage, die uns nochmal ereilt haben. Und das bedeutet, dass ich heute auch sagen kann, alles, was in der Stadt verschneit ist, auch das kann Thema hier sein. Ob es mal bunt war, weil es 100-Wasserhaus heißt, oder ob es um unsere Elbe geht oder den Dom. Aber das ist ja alles tausendfach besprochen. Wir suchen die Menschen, die dazwischen rumlatschen, coole Sachen machen, verrückte Sachen machen. Und sehr gern haben wir auch Gäste hier, die von außerhalb nach Magdeburg gekommen sind. Großes, kleines, verrücktes Unternehmen und uns gerne auch sagen, wie toll unsere Stadt ist. Heute habe ich aber jemanden hier, der ist so eine Art, boah ey, soll ich's machen? Soll ich Urgestein sagen, Christoph? Soll ich?
Das obliegt dir.
Wie fühlst du dich damit, wenn ich das sagen würde?
Alt.
Alt?
Ja.
Ja, also Baujahr 79 ist der Mann in unserer schönen Stadt Magdeburg geboren. Das heißt, er ist aus meiner Perspektive ein richtig junger Spund. Und trotzdem waren wir hier und da. Also kannst du dich eigentlich erinnern, bevor ich erzähle, was du so alles gemacht hast, kannst du dich erinnern, dass wir uns mal über den Weg gelaufen sind irgendwie, irgendwo?
Ja, ja, klar.
Wo? Wo ist deine erste Erinnerung?
Die erste Erinnerung, ich saß Mitte, Ende der 90er Jahre im Bus hinter dir.
Im Bus?
In einem Nachtbus.
Ach du
und,
Scheiße.
Ja, ja. Und danach habe ich dich ein paar Mal fotografiert für den Neverending Online-Shop.
So sieht's aus.
Ja.
Für
und Benno ja auch.
Für Kohli damals.
Für Kohli, genau.
Christoph Ackermann. Aber ihr werdet ihn vielleicht, also als Foto, glaubst du, wofür kennen die Leute dich am meisten?
Nee, wenn denn schon eher die Kunst, also bildende Kunst, Malerei,
oder?
Art, genau.
Ja? Ja, ja. Obwohl es natürlich auch eine Clique von Menschen gibt, die weite Hosen angehabt haben und die in der guten alten Magdeburger Hip-Hop-Gang unterwegs oder Hip-Hop-Kultur, ja. Kultur unterwegs gewesen sind. Weil das fand ich nämlich immer geil. Du hast ja so, du warst einer der ersten, die so mit so Graffiti hier so rumantiert haben, oder?
Ich entspringe der zweiten Generation. Also ich habe 1993 mit Graffiti angefangen. Und vor mir gab es noch so die erste Generation, die Ende der 80er angefangen haben.
Okay. Und da warst du, ach so, echt, ja, das hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, du warst so, dann sind wir doch fast gleich so eine Kohorte, so halbwegs.
Ja.
Wenn ich dann ein bisschen der Ältere war und du warst immer der Jüngere. Und ich fand den immer, ich fand Christoph immer, den mochten immer alle und der sah immer so gut aus. Das sind so meine Erinnerungen gewesen. Und dann habe ich, wie gesagt, stimmt, ich bin mal vor deiner Kamera rumgesprungen als Hilfsmodel für seltsame Klamotten.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach nur gelesen, was du alles noch so aus dieser Kunstkiste rausholst. Du wohnst mittlerweile oder arbeitest auf dem Kuhhof, im Kuhhof, wie sagt man eigentlich?
Im Kuhhof.
Im Kuhhof, sagt man.
Nee, wohnen tue ich da nicht.
Okay.
Wohnen tue ich gegenüber an der Elbe.
Ja.
Also nicht in Bukau und Krakau. Und arbeite tue ich seit 11 Jahren jetzt im Kuhhof.
Okay.
Genau.
Einer der ersten, die da eingezogen sind,
ja.
Mit Atelier und allem. Und du bist jetzt halt auch nicht so ein Typ, der sagt, ich habe die Büchsen einfach nur gegen Pinsel ausgetauscht und nenne das jetzt Kunst. Und du hast ja wirklich auch studiert.
Ja.
Aber das, wie heißt das? Designstudio? Studium?
Industrial Design.
Industrial Design?
Genau.
Was macht man da?
Das fächert sich auf in Gebrauchsgüterdesign, Interface Design und Investitionsgüterdesign. Und ich habe mich dann entschlossen, Produktdesign zu machen. Das heißt, ich habe Produkte entworfen. Ja, also angefangen beim Studium, du hast Schraubendreher, Fernseher, Dunstabzugshauben,
geil.
Staubsauger, also alle Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Das war Bestandteil meines Studiums.
Gibt es was es gibt, was du dir ausgedacht hast?
Praktikum habe ich in Köln gemacht im Studio Ambrosius. Da habe ich für Rudolf eine Küchen- und Oberlicht entworfen, was denn in Serie gegangen ist und was es tatsächlich gibt oder gab zumindest.
Okay.
Ja? Und mein Diplom war in Würzburg, da habe ich einen Arbeitsplatz entwickelt für respiratorische Lungenfunktionsdiagnostik.
Das klingt nach viel Krankheit.
Ja, es geht halt um das Lungenvolumen, Widerstand und da brauchten wir halt einen ergonomischen Arbeitsplatz für die Fachkräfte, also für das medizinische Personal sowie halt auch für die Patienten und da habe ich mich dann während des Diploms darum gekümmert.
Ist das sowas, wo man so einen Schlauch in den Mund kriegt und genau, dann erst mal pusten muss?
Genau,
und dann,
genau.
Ah, okay, gut.
Genau, und ich habe dann so einen Arbeitsplatz dazu entwickelt, gebaut und der ist in Serie gegangen, genau.
Geil.
Ja, ja.
Hast du da was von oder?
Ich habe während des Diploms, da war ich noch ein bisschen naiv. Ich glaube, ich konnte mich entscheiden zwischen einer Gewinnbeteiligung oder einem Computer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Computer.
Haben Sie dich aber fies hier
rollt. Oder ein Computer und, glaube ich, pro Monat 500 Euro. Und dann habe ich gesagt, das macht aktuell viel mehr Sinn. Jetzt im Nachhinein denke ich so, oh, das ist vielleicht die falsche Entscheidung.
Aber ja, und dieses Oberlicht?
Das war während des Praktikums.
Da hast du einfach gemacht.
Vergütet.
Ja, auch krass, ja.
Ja.
Ist eigentlich echt gar nicht, dass wir heute auf sowas kommen, weil du bist natürlich hier wegen des, ich hab so Angst, dass ich es falsch, wegen des goldenen Hasen, ist das richtig oder Goldhase?
Der goldene Hase.
Der goldene Hase.
Ja.
Ursprünglich von einem anderen Künstler das Motiv?
Genau, von Alejandro Stockmann.
Ja, und der ist in New York oder sowas, oder? Wo ist er her?
Das ist ein gebürtiger Argentinier,
ja?
Lebt aber seit einigen Jahren, glaube ich, in Barcelona.
Ah, in Barcelona.
Genau.
Aber wo hat der seinen ursprünglichen goldenen Hasen, wo ist der zu sehen? Ah nee, das ist ein Druck. Ach so.
Ja, das ist
dann habe ich das in einer schnellen Überflugsrecherche falsch gelesen, weil du fandst das Motiv gut, also du findest diesen Hasen gut?
Das war eine relativ kurzfristige und spontane Anfrage von der Wobau und stellvertretend von Matthias Tosi, die mich gefragt hatten, ob ich mir nicht vorstellen könnte, von einem Künstler ein Bild nachzumalen. Vielleicht auch auf Grundlage, weil ich letztes Jahr von dem verstorbenen Künstler Damien Lebas,
ach du Gott,
ist ein Brite, ein Bild in der Neustadt unter dem Mantel von Moritz for All gemalt habe. Und da kam ich das erstmal damit in Berührung, mal nicht ein eigenes Bild an der Wand zu malen, sondern halt von jemand anders. Und dann habe ich mir den goldenen Hasen angeguckt, was mir einfach von der Form sprach. Ich fand den gut, das hat mir gefallen. Und es waren in dem Gesicht, in den Ohren drin, ist auch ganz viel Liebeslyrik versteckt oder eingebunden.
Da war ich mir nämlich nicht sicher, ob das im Original war oder ob du das hinzugefügt hast.
Nee, das war in dem Original drin. Und ich stand da mit den Künstlern in Kontakt. Und das muss man sich vorstellen, wie so kleine Scribbles, so handschriftlich mit Bleistift. Und vieles konnte ich halt überhaupt nicht entziffern. Das war auch.
Um die Leute reinzuholen, den Hasen habt ihr vielleicht schon gesehen, aber vielleicht auch noch nicht, wenn ihr in anderen Teilen von Magdeburg unterwegs seid. Der ist in der Leiterstraße an der Wand. Und zwar wie groß?
Auf 15 Meter Höhe.
15 Meter hoch?
Ja.
Okay.
Ungefähr.
Okay. Wie lange, also. Das ist ja so eine im Rahmen eines Konzeptes in Magdeburg, oder? Dass das passiert. Gibt es da irgendwie eine Überschrift oder hat einfach nur Tosi gesagt, Wobau möchte eine Wand schöner haben in Magdeburg, goldene Hase hin?
Ja, die Wobau macht ja relativ viel für Kunst im öffentlichen Raum oder für urbane Kunstformen und ich glaube, im Zuge von so einer Überschrift ist es entstanden. Genau.
Das ist geil. Also wenn wir da vorstehen, also wir beide gucken uns das ja heute noch blöderweise danach an. Ich habe es nicht geschafft, schon da vorbeizugehen. Für mich ist die Leiterstraße halt als Magdeburger Kind in den 70ern geboren, halt so die Anjeberstraße, die es früher mal war.
Ja.
Dann eher traurig so, wo man nicht so wusste, wo entscheidet sich das hin. Dann wollten plötzlich alle lieber in die Gebiete Buckau oder Stadtfeld und sonst irgendwas. Und jetzt durch sowas natürlich kriegt das wieder einen anderen Charme, oder?
Ja. Ich fand auch mit der Jugendherberge, gerade so die ganzen jungen oder älteren Besucher, das war ein reger Austausch tagtäglich. Ich glaube, ich habe 5 Tage saß ich dran an dem Wandbild. Und man kam damit sehr viel Menschen ins Gespräch aus Magdeburg, überregional oder halt auch international.
Ja, ich habe so ein oder zwei kleine Interviewschnipsel von dir gelesen, dazu auch.
Ja.
Da wurde halt auch dann die Frage, Journalisten brauchen ja dann schnell eine Frage, um sich festzuhalten. Was machen Sie denn lieber, im Atelier oder draußen? Und da war natürlich, muss man dann gucken, was der Künstler dann so sagt.
Ja.
Was denkst denn du, Blödmann? Nee, hast du nicht gesagt. Du warst halt sehr charmant, hast gesagt, dass der Austausch toll war. Und es ist lustig, dass du von selber drauf kommst gerade irgendwie. Und die haben gefragt, illegal oder legal oder was ist los?
Das fragen sie eigentlich komischerweise nicht mehr.
Ja.
Das war... Vor Jahren war das eigentlich immer so, da konnte man dann so ein Bingo mitspielen, wann kommt der Erste, der das fragt und wie oft wird es am Tag gefragt. Mittlerweile ist eigentlich das Erste, was sie sagen, hoffentlich wird es nicht beschmiert. Das ist das Erste, was sie mittlerweile sagen, wenn Leute an dir vorbeigehen. Aber nochmal ganz kurz zurück, weil du meintest, diese Schrift da drin, der Alejandro konnte mir dann aber nicht mehr genau sagen, was für Schrift drin steht. Für mich war es halt wichtig, auch wenn mir das Motiv gefällt, ich muss ja trotzdem mit meinem Namen dafür gerade stehen. Ja, weil ich ja da stehe an der Wand und ich wollte halt nicht, dass ich dort irgendwelche Hieroglyphen nachzeichne und gar nicht weiß, was da steht. Gerade wenn mich jemand fragt. Und dann hat er halt nur gesagt, das ist halt so Liebeslyrik, Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich schon der Motiv nachmale, dann werde ich aber selber für die Liebeslyrik sorgen, sodass ich das auch vertreten kann. Und habe dann in verschiedenen Sprachen Texte von Tonsteinescherben, Element of Crime, Wanda,
Also habe ich doch nicht so falsch gelegen. Du hast selber, Pefka, genau. Du hast selber Texte da dann reingemacht, die aber so aussehen wie die ursprünglichen Texte, so ähnlich.
Ja.
Ah, okay, aber das ist ja seltsam, dass du nicht mal weißt, was für Liebeslyrik der da hingemacht hat, oder? Wie kommt denn sowas zustande? Was ist denn das für ein Künstler?
Ein Halotri. Ja, ich kann es dir nicht sagen. Er meinte, man kann es lesen, man muss es nicht unbedingt lesen müssen. Das ist in der Nachbetrachtung bei seinem Druck macht das vielleicht auch Sinn. Aber für mich in dem Moment, wenn ich das übertragen muss, ist es halt schwer, irgendwas zu malen, was man nicht unbedingt lesen kann. Muss. Ne? Und ich wusste aber auch, dass die Fragen kommen, was steht denn da überhaupt?
Ja, na klar. Ja. Können wir es sehen? Also kann man es lesen, wenn man unten steht, 15 Meter Höhe und so?
Ja.
Ich bin so gespannt, wie das nachher auf mich wirkt. Und heute, also Tag der Aufnahme ist halt, wie gesagt, verschneit. Jetzt ist gerade Schneesturm draußen. Das wird sich dann am Tag der Ausstrahlung in ungefähr anderthalb Wochen, glaube ich, ist es oder so. Wird sich das vielleicht komplett anders anfühlen.
Ja.
Bin sehr gespannt. Naja, ist es dein größtes Werk jetzt gerade so oder hast du schon was Größeres gemacht an Wänden oder sowas im urbanen Raum?
Ich habe schon größere gemacht.
Größeres, ja?
Ja.
Also es war halt quasi so mal so durchgezogen oder was?
Ach, nee, mal durchgezogen nicht. Auf der Höhe ist es, also für mich persönlich ist es auch immer eine gewisse Herausforderung. Ne? Manch einem liegt das extrem, in der Höhe zu arbeiten mit so einem Steiger. Manch anderem liegt das halt nicht so. Und ich bei der Höhe denn nachher, wo die Füße draufstehen, glaube ich, so bei 13 Meter, das hat dann auch gereicht für mich.
Ist das Kunst? Ist das noch, also ist das so andere Kunst? Weil ich stelle mir, also Kunst, bildende Kunst, Atelier, ein unglücklicher oder ein euphorischer oder ein politisch aufgeregter Mensch, von mir aus auch mit chemischen Substanzen noch in andere Sphären versetzt, der dann da sich an ein Seil hängt und einen Topf Farbe in den Mund nimmt, über ein leeres Blatt schwingt und dann ist das also so, weißt du, so ein Prozess, so ein kreativer. Ja, ja. Und da bist du ja quasi, wirkt es dann halt so, ich muss jetzt genau ausmessen, muss auf die Proportionen achten, wahrscheinlich musst du Tonnen von Farbtypen zusammenmixen und darfst aber auch nicht verschwenden, oder?
Ja.
Das geht, oder? Wie läuft denn das? Also was ist denn da mehr Kunst? Kann man das überhaupt sagen?
Naja, das Atelier im Endeffekt ist ja dann schon der Ursprung. Ne? Ja. Also wenn du anfängst, so eine Konzeption auszuarbeiten, bist du ja meistens bei dir im Atelier oder ich bin es zumeist, hab da alle Farben, wo ich gucke, ich mache Farbproben, welche Farben, welche Nuancen passen zusammen, was kann ich überhaupt nehmen. Dann wird auch geguckt, was ist der Untergrund, braucht man noch einen Haftgrund, kann man direkt draufmalen. Und dann ist ja auch die Überlegung, mache ich das Ganze mit Sprühdosen, mache ich das Ganze mit Fassadenfarbe, Acrylfarben. Das ist schon eine große Vorarbeit, parallel zu dem expressionistischen Künstler da sein. Ja, ganz egal, in was für einer Gefühlslage oder emotionalen Verfassung du gerade bist.
So Menschen, die Werke im Millionen- und Bereich verkaufen und so weiter, die haben doch bestimmt dann so Teams hinter sich, die den logistischen Kram machen, oder?
Ja, klar.
Hast du das auch?
Nein.
Ach, wie ich gerade versucht habe, ranzukommen, ob du schon für Millionen verkaufst, gut, oder?
Nee, so viel noch nicht, aber na klar, also wenn du eine große Ausstellung hast, sage ich mal, eine Retrospektive, dann müssen natürlich viele Leute dabei sein. Also ich hatte das letztes Jahr in Hallensleben, wo ich mal so 70 Werke ausgestellt habe und da hast du natürlich Leute, die dir deinen Werkkatalog mit zusammenstellen, wo man zusammen eine Ausstellungskonzeption erarbeitet und überlegt, wo hängen jetzt welche Genres oder welche Jahre verortest du wo?
Der Künstler, hat der von dir verlangt, dass es dann auch in den Farben ist, die er auf seinem Originalwerk hat? Und wenn ja, was muss man sich denn da für scheiß Gedanken machen, dass das auf dem scheiß Untergrund von irgendeinem Neubauklotz genauso wirkt. Wie macht man das? Ich bin wirklich mal ganz naiv jetzt und frage das, weil das sind so Probleme, die mir sofort in den Kopf schießen.
Naja, man muss ja dazu sagen, die Bildsprache ist ja relativ niedrigschwellig von dem goldenen Hasen.
Ja.
Ja, das ist jetzt nicht so.
Ein Hase.
Genau, der relativ flächig auch ist, keine großen Farbverläufe, ist eine relativ einfache grafische Darstellung, auch die goldene Maske drüber. Die Augen, die sind denn zum Beispiel einzig und allein mit Sprühdose entspannt, für die Farbverläufe und so. Das heißt, so eine große Überlegung gab es da jetzt nicht. Okay. Wie kriege ich da jetzt was ran? Ja, ich war bei meinem Farbenhändler meines Vertrauens, da haben wir uns den Entwurf angeguckt, den Untergrund. Der hat dann gesagt, hier, das ist die Farbe, die kannst du dafür benutzen.
Kann der von Künstlerbedarf leben oder verkauft er auch einfach an Malerei?
Also Malerei. Das ist hier ein Farben-Großhandel in Magdeburg.
Okay, gut. Und wie macht man es mit den Proportionen? Hast du das im Kopf oder musst du da rechnen und mit einem Rand?
Ein Raster. Das Gute war, dass die Fassade aufgeteilt war in unzählige Rechtecke. Das bedeutet, ich gehe zuerst hin, mache ein Foto, aus einer Zentralperspektive. Dann wird das maßstabsgetreu nachgebaut, digital. Dann kommt der Entwurf dran und dann weiß ich ganz genau, bei den Koordinatenpunkten B7 geht die Linie lang, dort trifft sich die Linie, da haben wir die Schnittmenge und dann wird das peu à peu übertragen.
Geil. Und dann bist du 5-6 Tage allein aus dem Steiger da,
ja.
Wirst von Touristen zugetextet, musst aufpassen, dass du dich nicht in ein Gespräch verlierst.
Ja.
Und kam wer von der Wobau vorbei? Und hat gesagt, wie sieht's denn aus? Weil das ist, glaube ich, was mögen Künstler doch auch nicht, oder?
Am vorletzten Tag kam, glaube ich, Herr Lackner vorbei und Frau Stieler-Hinz, ja.
Und dann, wie wird's denn? Am vorletzten Tag?
Ja, ja.
Okay, also da warst du noch nicht fertig?
Nö, ich finde aber am Anfang, macht das immer keinen Sinn, wenn da erst ein paar Vorzeichnungen sind, genau. Ich glaube, am vorletzten Tag, da sind wir dann, glaube ich, gemeinsam auf die Hebebühne drauf. Und die muss ja, dann ist ja so eine Dieselmaschine, die muss man ja anwerfen, die ist auch relativ laut. Das heißt, das hat, glaube ich, auch eine Woche lang in der Leiterstraße immer ordentlich gebrummt halt. So, ne? Wenn der Motor anging, dann ist man hochgefahren, wieder ausgemacht, wieder runterfahren, wieder Motor an. Es war gutes Wetter. Man ist ja da auch immer sehr abhängig vom Wetter, ne, wenn man so draußen arbeitet.
Stimmt, da hörst du mal nachher. Wenn es zwischendurch geregnet hätte, hättest du dann abbrechen müssen, oder?
Ja, klar.
Aber es kostet ja wieder Geld auch, ja? Also man muss ja das Ding bieten und so weiter.
Ja, also mein Geld selber jetzt, also ob ich jetzt 2 Wochen brauche, das wäre mir egal gewesen, aber die Hebebühne, die kostet Geld.
Genau. Hätte aber die Boba wahrscheinlich das bezahlen müssen. Da kann man als Künstler nicht sagen, ja, hast du halt Pech gehabt, höhere Dingsbums, Umstände.
Es hat ja funktioniert.
Höhere Gewalt heißt
das. Genau, es hat ja funktioniert.
Ja, okay.
Also man muss schon gucken, soll es heute Abend regnen, weil wenn die Farbe noch feucht ist und es regnet, dann hat man auch nichts gekonnt, wenn man rechtzeitig aufhört.
Ich stelle mir das so lustig vor, wenn du da halt Kunst machst, das ist ja eigentlich was Schönes und du machst die Stadt ja schöner und bunter und dann ruft jeder aus dem Fenster, du Vogel, das Ding ist laut, verzieh dich. Passiert sowas?
Das ist ja nicht, ich kenne es aber von anderen Wänden, wenn die Leute vorbeigehen und schon 100 Meter vorher husten wegen dem Sprühnebel, ne, oder die Hand davor halten oder aus dem Auto rausbrüllen. Ja, das gibt's.
Okay, so ein Künstlerleben ist auf verschiedene Arten komisch.
Aber ich höre oftmals dabei Musik oder Radiosendungen. Also
Kopfhörer, na klar. Ja, sicher, das inspiriert natürlich auch. Zu was für Musik malst du? Oder ist es, jetzt sag nicht, es ist abhängig von der Kunst. Ist es?
Ja, ja, klar. Meistens was Ruhiges.
Ja?
Aber ich, seit ein paar Jahren höre ich viel Podcast, irgendwelche Art-Crime-Stories. Also manchmal auch nur Nachrichtensendungen. Für mich das so in dem Tag begleitet. Und so die eigentliche Musik, die bleibt dann abends im Atelier. Da brauche ich das hin.
Ist eine Beobachtung, die ich komplett teile. Das ist wahrscheinlich so ein Ding unserer Generation. Dass halt dieses, also ich meine, erinnere dich mal, also in Zeiten, als wir uns Jungen das erste Mal gesehen haben, da haben wir immer nur, konntest ja nicht laut genug sein. Im Auto musst du was haben, du konntest gar nicht fahren ohne Musik oder so.
Ja.
Joggen ging niemals ohne Musik oder was auch immer. Und jetzt höre ich auch, werde ich lieber vollgelabert werden. Werden wir alt? Sind wir alt? Kann mal jemand, der noch älter ist als wir, sich melden bei der MDCC?
Ja, es sind denn auch gut, du kannst halt parallel dir Informationen zuführen, ne? Das ist ja auch ganz gut, dass du die Zeit dafür nutzt.
Das stimmt, ja. Aber kannst du auch ablenken, ja? Ist das dann noch dein Fokus? Kannst du das?
Ja, ja.
Informationen aufnehmen, trotzdem fokussiert Kunst machen?
Ja.
Wie ist denn das überhaupt passiert? Warum muss das Design und Kunst und so sein? Ist ja auch eigentlich was echt verrückt ist, oder?
Ja, ich meine, ich komme eher aus einer künstlerisch geprägten Familie, aber das mit Graffiti, ja, man ist dazu gekommen. Irgendjemand hat denn, wir haben Basketball gespielt, dann hat das jemand auf meinen Rucksack gemalt. Das fand ich ganz cool, oder wir fanden das ganz toll, und dann haben wir damit angefangen. Und dann, es war 93, dann sind wir durch Magdeburg gezogen, waren Graffiti-Sprüher, und dann war es wie viele andere auch, dass man sich überlegen musste, macht man jetzt irgendwas aus diesem Talent oder aus dieser Hingabe, die man da hat. Und dann habe ich in Magdeburg angefangen, Industriedesign zu studieren.
Ist eigentlich jemals weg gewesen hier für eine längere Zeit?
Ja, ich war mal eine Zeit lang, 4-5 Jahre bin ich gependelt zwischen Süddeutschland und Magdeburg.
Okay.
Während der Corona-Zeit, weil meine Frau unten aus Süddeutschland kommt. Und es war halt für mich als freischaffender Künstler ganz praktisch, denn konnte ich mal runterfahren, wieder hochkommen und so.
Während der Corona-Zeit, die pendelt es auch lustig. Du warst also der eine, der mit seinem Hund auf der Autobahn.
Nee, ich war der Einzige, der im Zug saß.
Ach so, weil du fahren durftest.
Ja. Hatte man ja dann freie Platzwahlen alles.
Ja, eine strubbelige Zeit, kann man gar nichts zu sagen, glaube ich. Wird uns über Jahre begleiten und viele verschiedene Dinge, die da besprochen sein müssen. Ich fände es immer nur cool, wenn man sich da nicht anschreit während der Diskussion, sondern einfach versucht, ein bisschen lässig zu bleiben. Ja. Und das ist halt, das bin ich genau. Aber das ist ja für dich eigentlich nichts Schlimmes gewesen, sowas, oder? Wenn auf einmal alles aus ist, kannst du ja deine Kunst trotzdem verkaufen.
Ja, es gab halt nur, es gab keine Workshops mehr, ne, die ich auch seit einigen oder seit vielen Jahren mache. Es gab auch in dem Moment keine großen Aufträge, wo man gesagt hat, so, wir haben jetzt Geld und gestalte uns mal eine Wand. Es gab keine Ausstellung. Es ist jetzt auch keiner zu dir ins Atelier gekommen. Also das war schon eine Zeit, die relativ ruhig war, was das angeht. Aber du konntest auch in Ruhe arbeiten im Atelier. Ne? Also du konntest das ja für dich selber so ein bisschen verarbeiten. Und es war eine Zeit ohne Druck. Du hattest keinen Termindruck. Man hatte das Gefühl, keiner wartet auf dich. Du musstest eh nichts wahrnehmen. Und aber dann ist natürlich auch das liebe Geld da.
Das, ne? Mit
du,
dem Geld,
du kannst ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Und dann hatte ich das Angebot in Süddeutschland in der Firma von meiner Frau, da war eine Stelle frei in der Kunsttherapie. Und dann quasi immer, wenn ich unten im Süden war, habe ich in der Kunsttherapie gearbeitet. Und das war auch eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, und jetzt bist du ja hier auch, du bist ja hier in Magdeburg auch als Lehrer unterwegs.
Genau.
Am Stiftungsgymnasium?
Ja.
Quereinsteiger im Prinzip.
Genau, Fachlehrer für Kunst. Genau.
Wie ist es cool, ist es uncool?
Es ist toll. Also, weil ich muss mir ja nicht selber irgendeinen Stoff beibringen oder muss gucken, so was kommt dran, weil der Lehrplan ist eigentlich all das. Ich unterrichte die Klassen 5 bis 9 und der Lehrplan ist eigentlich das, was man tagtäglich im Atelier auch macht. Über Malerei, Druck, Frotage, 8. Klasse ist sogar vom Lehrplan Sachsen-Anhalt Graffiti, also unter der Sequenz Typografie kommt Graffiti. Das heißt, in der 8. die haben gerade Graffiti mit mir und das ist natürlich auch ganz witzig.
Und dann machst du natürlich als allererstes Beat Street an, den Film, und sagst, wir gucken mal, wo es herkommt.
Exakt.
Weil du machst das wirklich?
Ja, wir
das
haben...
Das ist nicht dein Ernst. Wirklich? Ich habe gedacht, du lachst mich jetzt aus.
Wir haben mit der Sequenz angefangen zu Weihnachten und Beat Street ist für mich persönlich der Weihnachtsfilm, weil es ja in New York spielt, zu Weihnachten, Neujahr, ne? Und dann habe ich gesagt, wir gucken jetzt nicht Kevin allein zu Hause in den letzten Stunden, sondern wir gucken Beat Street, damit ihr euch da so ein bisschen hineinversetzen könnt, wie das so 93 ein Stadtfeld aus Saula Magdeburg. Und,
der Film war ja in den 80ern schon,
ja. Ja.
Also, aber für mich war das, ne? Ich finde das so abgefahren gerade und bin echt gespannt, was du gleich berichtest, weil wir alle, wie wir den gesehen haben, wie gesagt, ich habe den ja, glaube ich, sogar in Echtzeit gesehen, wie der groß gemacht wurde in den 80ern und wie auch dann halt wir hier in der damaligen DDR mit Dilettantentum versucht haben, Trainingsanzüge so aussehen zu lassen und so. Ich bin dann halt relativ schnell runtergefallen in die gitarrige Punkrock-Abteilung und so weiter. Aber all ihr da, die ganzen Hip-Hopper, ich mochte das immer total geil. Und das war eine Urgewalt, dieser Film.
Ja.
Das war halt irre. Und ich habe, wie gesagt, wir durften den ja, der lief auch im Kino ja in der DDR.
Genau.
Und hat ja, kann ich nur empfehlen, Dessau Dancers, auch ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein inspirierter, aus der Zeit inspirierter Film und noch so viele andere Varianten und Filme, die es da so gibt, die teilweise sogar in Magdeburg gedreht sind. Fällt mir der Name jetzt gar nicht ein. So toll. Und jetzt würde mich interessieren, wir sind beide aufgeladen damit. Wir könnten jetzt wahrscheinlich 700.000 Erinnerungen, Emotionen oder sowas. Ja. Und jetzt erzähl mir, wie das gewesen ist bei denen, die 100.000 Generationen nach uns das gesehen haben. Hat es so gekracht, wie du dir gewünscht hast?
Bei einigen schon.
Echt?
Ja, also du drehst dich ja, gehst dann so ein bisschen durch die Reihen, guckst in einige Augen und bei einigen hast du schon das Gefühl, dass die das wirklich catcht, dass die denken, was ist denn das Tolles, ne, weil da kommt ja alles in einem Film vor, alle Elemente von Hip-Hop.
Alles, genau.
Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, was ist denn das für eine Faschingsveranstaltung da?
Für alle, also wir haben ja auch Menschen, die entweder super jung sind oder so alt, das ist halt nicht Beat Street, 80er Jahre, ein Film initiiert, ich glaube produziert mit viel Geld und auch mit viel Promo versehen von Harry Belafonte damals, genau. Der zeigen wollte, wie die Subkultur des Hip-Hop bestehend aus Tanz, aus Sprayen und aus Musik machen, wie die Jugendlichen erleben und die das mit authentischen Darstellerinnen und Darstellern halt dargestellt haben. Und dieser Film ist damals eingeschlagen wie eine Rakete bei uns, überall im Westen wie im Osten, und hat eine Horde von Menschen, die dann bei der Hip-Hop-Musik hängen geblieben sind oder mit den ganzen Ausdrucksformen dann weitergegangen sind, inklusive dir, ist ja irre, dass du das an der Schule dann zeigst.
Naja, zumal es ja im Osten auch gedient hat als Kapitalismuskritik.
Ja, na, hat Harry Belafonte, der war ja, galt ja zumindest in unserer politischen Führungsriege auch als unbelastet und unbedenklich und ist ja auch ein toller Typ gewesen, muss man ja sagen. Grandioser Künstler, so viel mehr als Theo oder was er da immer gesungen hat. Und mit dem Film hat er halt einen, ich weiß gar nicht, wie, da kann man ja bestimmt Milliarden von Menschen hat er mit beeinflusst, oder?
Ja, denke ich mal schon.
Der hat wirklich die Welt verändert. Das ist krass, oder?
Ja.
Ob er das gedacht hat, als er gestorben ist? Weiß ich nicht. Ich habe mit diesem komischen Film die Welt verändert.
Weiß ich gar nicht, aber wenn ich überlege, wie ich zu der Zeit meinen Rucksack bemalt habe nach den Vorbildern und jetzt irgendwie 33 Jahre später denselben Film meinen Schülern im Unterricht zeige und dann habe ich noch meinen Rucksack mit, ich habe ja den Rucksack noch von damals, finde ich das total schön, was sich daraus so entwickelt hat. Und das ist ja auch, wie wir jetzt heute über Fassadenmalerei reden, was es damals vor 30 Jahren noch so gar nicht gab.
Stell dir mal vor, der Grisse aus 1993.
Ja.
Wenn der damals dir erzählt hätte, oder du ihm erzählt hättest, du in 33 Jahren, Leiterstraße, 15 Meter großer Hase, was glaubst du, wäre da passiert?
Ach so, vielleicht hätte ich da als junger Graffiti-Sprüher doch mehr auf die Buchstaben geachtet.
Ja.
So ans typische Graffiti, aber das ist ja dann auch eine Transformation, die man im Laufe der Jahre durchmacht.
Gibt es eigentlich von dir noch alte Werke, Graffiti-mäßig zu sehen in Magdeburg? Also ist irgendwo noch irgendwo was?
Ja, also es gibt überall Graffitis von mir, ja. Aber jetzt so, die jetzt wirklich 30 Jahre alt sind, glaube ich nicht mehr. Nee.
Ja. Ist auch verrückt, ja. Wie guckst du dir das? Hast du da alte Bilder? Guckst du mal an und sagst, Mensch, guck mal, was für ein Hecht.
Wie wild. Nee, das gar nicht, aber am Wochenende hat ein alter Freund, Kollege von mir Geburtstag und dem habe ich dann ein Foto geschickt von 94, 95, wie er in dem Bild von sich steht. Und da guckt man sich ja automatisch seine alten Fotos an und das war ja damals noch die analoge Zeit, wo man Fotoalben gefüllt hat mit seinen Bildern, die man gemalt hat. Und da habe ich aber auch schon am Wochenende, sind mir Leinwände in die Hände von mir gefallen. Also wo ich schon gesehen habe, dass selbst da ich schon das Medium Wand gewechselt habe auf Leinwand, um da einfach kleiner zu arbeiten.
Ah, stark.
Ja.
Echt, ja?
Ja.
Und dann auch, war es dann noch, war es Graffiti-motivmäßig?
Das waren Buchstaben. Es gab auch schon so leichte Abstraktionen. Dann ging es ja irgendwann los auch mit den ersten Ausstellungen mit den Urban-Piraten. Und das waren dann so die ersten größeren Leinwände beziehungsweise Holzplatten, die ich denn so gestaltet habe, jenseits vom Graffiti.
Bei dir spielt sowieso Linien und so bei bestimmten Sachen, das spielt eine ganz große Rolle. Ich war auf deiner Seite und fand dann die Reihe der ganzen Kunstdrucke, die man da, ist das jetzt banale Werbung, ist mir neu. Nee, warte, ich schleim mich bei der MDCC ein, mache Werbung für die, passt mal auf Leute, wann habt ihr euer Passwort erneuert? Ja, das ist nämlich ganz wichtig und das ist sicherheitsmäßig extrem wichtig im Netz. Wichtiger denn je. Und mit der MDCC hast du einen Internetanbieter aus der Region, der für stabiles, zuverlässiges Internet steht und eine gute Basis für mehr Sicherheit online steht. Ja, also klickt ruhig mal vorbei, mdcc.de und da könnt ihr euch dann informieren. Ich sage immer noch und mache immer noch Werbung für den für den Störungsbutton, weil der ist super lustig, wenn man bei der eigenen Firma so einen Störungsbutton hat, der dann aber auch funktioniert. Also das bedeutet, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr sagen, dass bei euch was sagt, da geht nichts kaputt. Ja, nicht, dass es hier Missverständnisse gibt. Glaubst du, dass ich mit dieser Einschleimer-Werbung jetzt Werbung für dich machen kann, Chris? Nee, also ich war auf deiner Seite und fand, dass ja. Diese ganzen Gunstdrucke, die war farbmäßig geil und viele Linien, unterschiedliche Objekte, so Formen, so, also mal länglich, dann wieder, dann sah es so industriell auch teilweise aus, so ein bisschen. Und ich fand aber so geil, das waren ja gefühlt, wie viel sind denn das? 25, 30, 40, 50 oder sowas?
45, ja.
Und überall stand drunter 50 Euro, 50 Euro, 50 Euro. Und da habe ich gesagt, ich muss den fragen, ob man die alle haben muss, damit es gültet.
Achso, also damit das auf einen, weißt du, was ich meine?
Du warst bei dem Online-Shop.
Ah, ich war okay. Bei dem Online-Shop, genau.
Und das sah so krass aus.
Ja.
Irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, muss man das so sammlungsmäßig haben, so wie es manchmal so in Fantasy-Filmen ist, damit man alle hat.
Du sagst wenn du alle haben willst, dann kriegst du ja wahrscheinlich noch einen Rabatt von mir.
Achso. Ja,
nee, das war keine Anfrage, ich kann mir das nicht leisten.
Nee, das ist die TRN-Serie, die habe ich im ersten Jahr oder in der Elternzeit habe ich quasi die entworfen.
Was ist das? Also was stellt das dar? Das sieht da so industriell aus.
Das sind Grafiken, das ist die Weiterentwicklung von meinen ursprünglichen Graffiti-Buchstaben, die sich dann sehr abstrahiert haben in geometrische Form, in seine geometrische Bildsprache. Und ich war ein bisschen müde, immer diesen Namen zu machen und habe mich dann komplett von dem Buchstaben losgelöst und habe dann einfach geometrische Kompositionen entworfen.
Ach, so ein Name war dein der Tag,
was genau, du, genau. Okay. Und,
was war es? Nome oder was?
Nee, S-O-N-E.
S-O-N-E.
Sone.
Sone.
Genau. Nein. Und habe dann aber für und vorher angefangen, einfach unter meinem Klarnamen zu arbeiten. Ja, weil das für Ausstellungen oder etc. einfach mehr Sinn macht. Und da ist dann auch diese Serie entstanden, die THN-Serie, beinhaltet, glaube ich, 45 Grafiken. Und das, was du gesehen hast, das sind quasi die Kunstdrucke davon. Und die sind limitiert auf 10 Stück. So.
Und die also kann ich nur jedem empfehlen. Also, weil das ist, weißt du, man eiert ja immer mal so rum. Das ist jetzt ja nichts für Leute, die 14 sind oder so, aber wenn du ein bisschen gesetzt im Alter bist irgendwie und dann denkt man sich, ach, was könnte man den Leuten schenken oder sowas.
Ah, das stimmt nicht ganz. Weil wenn meine Schüler mich besuchen, die kaufen mit ihren Eltern diese Drucke.
Na, ach so.
Ja, die sind da sehr beliebt.
Ich wollte jetzt nicht in Verdacht geraten, dass ich einen Online-Shop für 14-Jährige. Das
Bild. Nee, aber auf jeden Fall, guck da mal ruhig. Ja. Also Christoph Ackermann findet da auf jeden Fall super leicht gegoogelt. Und die Fotografien fand ich natürlich auch sensationell. Da standen aber keine Preise dran. Das fand ich krass.
Nee, der Online-Shop, ich finde es auch schwierig, weil ich finde, kommt zu mir ins Atelier, dann guckt man sich so alles an.
Was ist jetzt unangenehm, dass ich das jetzt
mache? Nö, okay. Überhaupt nicht. Ich selber würde mir, glaube ich, auch, wenn ich Kunst kaufe, das vor Ort 1:1 angucken. Ja. Ne? Und zu gucken, wie groß ist es wirklich, gerade bei der Malerei zu schauen, wie ist da die Oberfläche, wie ist die Farbe aufgetragen, dick, dünn und so. Und das kann man. Ich finde es auch ab einem bestimmten Wert schwer zu sagen, man gibt jetzt mehrere tausend Euro aus und kauft das online einfach,
ohne dass
man es vorher gesehen hat.
Obwohl deswegen ich von Menschen gehört habe, die so viel Geld haben, dass sie das so machen, weil sie es einfach nur so anlegen. Ja, ja. Ihr dürft euch übrigens auch bei Herrn Ackermann melden, aber für euch ist es Herr Ackermann, liebe Milliardäre. Wie machst du das mit den Fotografien? Das hat mich total beeindruckt, weil da die geometrischen Linien, die man da so sieht, das war schon echt beeindruckend. Wo siehst du diese Motive?
Das ist, glaube ich, der einzige Moment, jetzt wird es, glaube ich,
wird's mystisch?
Wo ich mich in meinem Leben verbiege. Also ich entdecke irgendwo Schatten, Schnittmengen, Geometrien in der Architektur und dann gucke ich, aus welchem Blickwinkel ich das fotografieren kann, sodass es für mich stimmig ist. Und es gibt ganz viele Sachen, wo ich weiß, dass ich da mit dem Rücken komplett auf dem Boden lag und oben raus fotografiert habe. Neige mich, verdrehe mich, genau.
Ah, das heißt, man sieht dich vor einem wahrscheinlich für den normalsterblichen Menschen, der nicht Künstler ist, sieht was total Normales.
Ja.
Du hast aber beim Vorbeigehen eine Linie oder so gesehen und dann probierst du zu gucken, wie du das aufnimmst und dann siehst du wahrscheinlich gebückt, verbogen, hingelegt oder was auch immer. Ah, verstehe, so muss man sich das vorstellen. Ja. Das ist verrückt. Also wenn ihr auf dem Hauptbahnhof zur S-Bahn hetzend irgendwie mal einen Typen seht, der an der Stufe mit Geländer einen Kabolz macht und noch eine Kamera dabei hat, das könntest du sein.
Ja, das ist ja denn das Spannende daraus, aus bestimmten Begebenheiten da was Neues für sich zu machen.
Wie bist du eigentlich ausgestattet? Hast du halt immer Kamera mit oder machst du das dann auch mal mit dem Handy irgendwie, weil das mittlerweile ganz gut geht? Oder sagst du, ich habe heute Fototag, habe einen Rucksack mit?
Nö, das, also entweder ich habe irgendwo was entdeckt, wo ich mir das fest vornehme.
Achso, dann machst du Notizen.
Da nochmal hinzufahren, mach Testfotos mit dem Handy.
Ja.
Gucke, wie es wirkt und so, lass das vielleicht ein, zwei Tage auf mich wirken und wenn ich denke, okay, das müsstest du nochmal richtig gut aufnehmen, dann packe ich Kamera, Stativ ein und dann geht's da nochmal hin, in der Hoffnung, dass das Wetter oder so, ne, je nachdem, was da für Begebenheiten sind, denn noch mitspielen.
Hast du eigentlich so Kontakte zu Menschen, die dein Zeug ausstellen, auch außerhalb von Magdeburg oder sowas, oder agierst du von hier via Internet oder versuchst du auch ins große, was weiß ich, deutschlandweite oder europäische Künstlerbusiness irgendwie mit einzusteigen, geht das überhaupt? Oder ist das eine blöde, naive Frage, weil du schon in New York jetzt im Guggenheim was zu hängen hast?
Nee, also klar geht das.
Ja?
Das ist immer die Frage, wie kriegt man das zeitlich alles hin? Ich hatte ja schon Ausstellungen in Dortmund oder in Porto.
Porto, das siehst du.
Oder auch etwas weiter außerhalb.
In Magdeburg, es wirkt jetzt so, als ob dir das gar nicht so viel bedeutet. Hat das,
ach doch, nee, ja, doch schon, aber das ist, es hat ja auch viel mit Aufwand zu tun, ne? Die Bilder müssen dahin. Da muss man gucken, ob man selber auch vor Ort ist. Hat man überhaupt die Zeit, mehrere Tage am Stück irgendwie vor Ort zu sein? Und aber das, im Endeffekt hat man ja noch viel, viele Jahre Zeit, um bestimmte Sachen zu machen, wo man sagt, das hätte man nochmal gerne.
Ach so, wie sagen die jungen Leute Bucketlist? Bucketlist sagen, das ist
ah, ja, so eine, ja, ja,
kennst,
ja, ja.
Kennst du auch, hast du auch
ja,
schon mal?
Ja, genau.
Ist so geil, wie wir hier rüberkommen, wie zwei Opas. Das ist meine Schuld, das ist meine Verantwortung, du gehörst nicht dazu.
Aber es ist, es macht viel Spaß. Also ich war auch ein paar Jahre in München, habe ja das Talk ausgestellt. Und wenn du denn das Feedback von dem Kurator bekommst, wie deine Werke in München zum Beispiel ankommen, ist es was anderes als zum Beispiel in Magdeburg, weil da ein anderer Markt ist, du hast da ein anderes Publikum, die halt deine Bildsprache anders aufnehmen.
Ne? Also hast du hier so in Magdeburg so Stammkunden?
Ja.
Ja? Ja. Okay. Ja, also ich habe gerade auch überlegt, also Musiker werden gerade schön durchgerippt und können via Internet und Social Media Kram irgendwie ihr Zeug verballern. Eigentlich kannst du fast alles ja Social Media mäßig, die ganzen Influencer Quatsch Produkte, was du da, wo du da überall abgerippt werden kannst. Mit Kunst, gibt es sowas für Kunst auch schon? So, dass dann so ein Influencer sagen, hier, ich habe den Ackermann getroffen und ich sag dir,
ach so,
Bukau und Wahnsinn. Nee,
ich habe eher das Gefühl, dass mehr die Kunst zu so einem Influencer-Ding machen.
Achso, du meinst, Influencer machen Unsinn im Internet und sagen dann, ich habe auch Kunst, kauf das auch mal noch. So wie heißt der Finn Kliman zum Beispiel?
Oh ja.
Da habe ich dich da jetzt gerade getroffen, weil bei dem weiß ich immer nicht, ist der cool oder ist der nicht cool. Der ist mit, als erstes ist er mir auf jeden Fall, oh, wie der mich anguckt. Wir werten nicht, Christoph.
Weißt du, genau, wir werten, we listen, also, we don't judge.
Und ich fand es immer putzig, so diese abgefreakten Videos, habe aber auch immer so dann die Attitüde schon gehabt des alten grauen Mannes, ja, was der da macht mit seinen komischen Baustellenvideos und so weiter, das haben die bei MTV hier mit, wie hieß es, was wir da immer geguckt haben, wie hieß denn das, die ganzen Verrückten, jeder, der damals dabei war, die sich hier so Knallern hinter den gesteckt haben. Und
dann das ist so Jackass.
Jackass und so weiter. Im Prinzip hat er doch Jackass auf einer Baustelle gemacht, oder?
Das kenne ich gar nicht.
Ach so, und ich dann wurde es immer größer und dann gab es auf einmal Gemälde und Kunst.
Ich kenne das nur mit dem Hausboot mit Olli Schulz.
Ja, genau,
und das war da das war mit der groß. Kunst. Und da hatte ich nur mal einen Beitrag gelesen, wo das sehr kritisiert wurde, was er dort macht, wie er das verkauft und woher er die Motive, die Ideen hat. Aber das habe ich nur so gelesen.
Ja, aber das stimmt, siehst du, das ist eigentlich so ein Beispiel, ja. Aber vielleicht ist das einfach auch die moderne Form, eine Persönlichkeit zu sein und dann alles irgendwie abzudecken, was man dann rauskommt. Um den Leuten das Geld.
Es ist ja auch die Frage, ob man sich irgendwann wie so ein Getriebener vorkommt. So, ne? Das, wenn du jetzt, sage ich mal, bei Instagram schaust, so wie die Leute sich beim Arbeiten filmen, Reels machen, Sachen posten, Stories machen, eine Ansprache an die Follower, muss man immer gucken, hat man selber Lust dazu, hat man Zeit dazu, hat man die Kapazitäten, Kompetenzen, wo man manchmal denkt, Mensch, ich war jetzt irgendwie zwei Tage im Atelier, habe schön gearbeitet, aber ich habe nichts fotografiert, nichts gepostet. Ist das schlimm? Ist das nicht schlimm?
Und wie verkaufst du dann dein Zeug?
Auf Ausstellungen oder halt über so die Kontakte, wo du angeschrieben wirst, hast du wieder was Neues, wir kommen mal vorbei, gucken uns neue Sachen an.
Das ist so ein Reason-Struggle, den ich so auch manchmal habe, weil gerade was du da sagst, so mache ich jetzt eine Ansprache im Internet, bla, weil ich da wieder einen Auftritt habe oder sonst irgendwie was. Ja. Du musst da irgendwie, weil sonst kommst du gar nicht mehr ran an die Leute, habe ich manchmal den Eindruck.
Ja,
so richtig.
Ja.
Ich hatte irgendwann, habe ich überlegt, in so einem Anfall von, das kotzt mich alles an, zu sagen, ich mache im Internet wirklich ja nicht mehr und klebe wieder Plakate, weil kleine Dings und so weiter. Ja. Aber da hatte ich dann Angst, dass ich meiner Tochter keine Brötchen mehr kaufen kann. Irgendwie habe ich richtig Schwanz eingezogen und mache einfach weiter mit.
Ja.
Lächerlich eigentlich, ja.
Ja, schwierig. Seit ein paar Jahren kuratiere ich ja auch mittlerweile ein paar Ausstellungen.
Stimmt, da stand bei dir auch Kurator. Genau.
Und da überlege ich auch jedes Mal, gerade jetzt kommt ja wieder Tag der Druckkunst, mit dem Budget, was man hat oder mit den Förderanträgen, inwieweit man Printwerbung noch macht oder nicht mehr macht. Mhm. Ja, und da sehe ich ja auch, wie viel Flyer werden mitgenommen, wie viel Flyer verteilt man überhaupt noch und kann man da nicht ressourcenschonender damit umgehen und sagen, man macht halt gar keine Printwerbung mehr, sondern ist nur noch digital. Aber es gibt ja nun auch nicht jeden, der in den sozialen Netzwerken unterwegs ist oder irgendwelche Website aufruft, um zu gucken, ob irgendwo was in Magdeburg ist oder so.
Und manche Flyer in unserer Zeit waren so geil, die hat man sich aufgehoben, die findet man vielleicht jetzt noch
in Kisten
und so, ja.
Ja, ich habe so eine große Kiste.
Sind hast du noch, oder?
Ja, ich mir fast gedacht. Alle Flyer drin.
Oder früher diese komischen Postkarten, die in Kneipen hingen und was, wenn man sich gefreut, du warst eigentlich nur mal kurz im Nasszellenbereich, kommst wieder zurück und hast dann also eine Karte, hast sie mitgenommen und dann dein Kumpel auf den Tisch geschmissen und sagt, guck dir das an, wie lustig und so.
Ja.
Verrückt. Das ist jetzt hier nicht, mag sein, dass das nostalgisch rüberkommt, aber letztendlich sind trotzdem die beiden Menschen hier gerne offen und auch für Modernes und versuchen weiter am Leben teilzunehmen. Es ist halt nur manchmal so eine, also gerade unsere Generation ist so ein bisschen, ich habe den Eindruck, man zerreißt so. Also die etwas Älteren, die noch älter sind als wir, die können sich verweigern und das wird ihnen auch nicht so richtig da übel genommen.
Ja.
Und die machen das auch mit Pride and Passion. Die Verweigerung hat auch ein paar komische Nachteile, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Und die ganz Jungen sind halt voll im Business und wir hängen so dazwischen, habe ich den Eindruck.
Ach ne, aber wir haben ja vielleicht das Beste von zwei Welten. Ne? Also wir können halt auch noch analog Sachen machen, ohne dass wir die KI fragen oder ohne dass wir andere technische Hilfsmittel nutzen.
Ja. Wie ist denn Magdeburg überhaupt für einen bildenden Künstler? Was ist das für eine Stadt für einen bildenden Künstler, wenn du die Frage überhaupt beantworten kannst? Aus deiner Sicht ja schon. Ich habe den Eindruck, du bist Boogie Down hier.
Ja, schon. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn du eine Stadt hast mit einer Kunsthochschule. Also, ja, vielleicht wäre das, wenn man jetzt eine Stadt hätte, die nicht so eine Sportlerstadt wie Magdeburg ist, ne? Da wäre es vielleicht genauso, wenn man da jetzt einen Sportler fragt, wie ist das für dich, ne? Und Magdeburg ist, was das angeht, klein, überschaubar. Du hast natürlich nicht jedes Wochenende irgendwo eine Vernissage, eine Ausstellung. Dementsprechend hast du aber auch ein Publikum, ich will nicht sagen, dass man sich das erziehen muss, das nicht, aber man muss die irgendwie bei der Stange halten und man muss da irgendwie auch schauen, dass du damit Positionen hast, wo die Leute das irgendwie für sich auch entdecken und verstehen. Und wir hatten jetzt über Fotografie, Malerei, Grafik gesprochen und die Malerei, die ich habe, das sind ja meistens nur tiefschwarze Bilder. Und das ist natürlich nicht so, dass da jeder sagt, das schreit nach Lebensfreude. Und das kriegst du, und das sieht man ja auch, ne? Wenn zum Beispiel bei der Kunstmitte, was ja immer denn quasi im August ist, sieht man das ja auch schon an den Blicken, wo denn manche dastehen und sagen, na gut, das ist jetzt hier schwarz. Und,
aber du bist doch ein fester Bestandteil von Kunst.
Ja, klar. Ja. Aber
auch schon hier im Podcast.
Ja, ich weiß, Volker und Doro. Ja. Deswegen ist es halt für mich, was das angeht, immer ein bisschen schwieriger, als wenn ich jetzt sage, ich habe da eine Bildsprache, die wahrscheinlich jeden so anspricht.
Mhm.
Ja.
Du hast den Podcast gehört mit Volker und Doro?
Ja.
Und konnte man das, war das okay, wie man das gemacht hat, mit, wie wir das gemacht haben mit denen?
Oh, daran sowas? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ach so, danke. Das ist, du bist auch so ein geiler. Das aber bitte klick doch nochmal zurück. Ich weiß gerade nicht, welche Folge. Jede Folge ist anders im Magde Podcast. Weil es ist natürlich der Mischwarenladen. Das ist ja der Anspruch vom Magde Podcast. Ja, irgendwie ja. Bin ich der MDC auch dankbar, dass wir das so zusammen machen durften, dass wir wirklich alles so dabei haben. Und mein Anspruch ist natürlich immer, dass sowohl die Leute, die keine Ahnung, sowohl vom Goldenen Hasen als von deiner Kunst haben, genauso denken, oh, das war eine gute Berührung, das war eine gute Berührung, wie aber auch, dass du denkst, ey, ich habe mich jetzt erstmal halbwegs gut aufgeholt gefühlt und konnte mich sozusagen präsentieren und zwar auf eine Art und Weise, die halt für mich vertretbar ist und so weiter. Und das ist manchmal halt ein Anspruch, weil gerade, also bildende Kunst und Icke, jetzt guck mich doch mal an. Also, weißt du?
Ja, du entspringst in der darstellenden Kunst. Also.
Ja, schon mal so ein bescheuerter Darsteller, wenn so ein schlechter. Nee, und dann, wenn ich dann noch so höre, ja, Magdeburg ist halt so eine blöde Sportstadt, also, oder das schwang so mit.
Gar nicht. Aber also, Riesenrespekt an die Sportler SCM. Ganz toll.
Ja, ja. Es ist wirklich Sportstadt Magdeburg, aber so dieses kulturmäßig, aber wir hatten jetzt gerade, ich glaube vorletzte Folge oder so, da waren ja die beiden da, die den Buckauer Bahnhof und den Neustädter Bahnhof machen und gerade im Buckauer Bahnhof, das wird ja Wahnsinn, wenn da halt quasi mit den führenden Schauspielschulen in Deutschlands da das Zentrum entsteht für Puppenspielerei und da kommen dann ja vielleicht auch wieder ein paar Leute, die dann wieder kunstmäßig ein bisschen offener sind und so weiter, ja.
Das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, ne? Und wahrscheinlich würde man in 1, 2, 3 Jahren ganz anders darüber reden, wenn sich bestimmte Sachen mehr etabliert haben. Und jetzt wird es dieses Jahr zum 4. Mal Tag der Druckkunst in Magdeburg geben. Mhm. Wir machen das vom KUF zusammen mit einem Galerieladen erstmals. Und es gibt auch noch andere Formate, wo ich aber auch nicht hetze. Wo ich der Meinung bin, das kann irgendwie Jahr für Jahr sich entwickeln, immer größer werden. Und dann ist das vielleicht in 5 oder 10 Jahren eine Selbstverständlichkeit in Magdeburg, um über bestimmte Sachen zu reden.
Wenn wir es geschafft haben, jetzt Leute dabei zu behalten, die mit dem Tag der Druckkunst gar nichts anfangen können, was würdest du denen sagen, damit sie ein offenes Ohr haben? Was kann das den Menschen bringen?
Tag der Druckkunst ist von der UNESCO ausgerufen am 15. März 2018. Und Magdeburg war ja eine der ersten 30 Städte, die von Gutenberg die schwarze Kunst bekommen haben. Also wir hatten ja dann quasi mit Bartholomäus den ersten Drucker hier. Und dementsprechend, finde ich, kann man da schon einen Kontext sehen, Magdeburg Druckkunst. Und wir kuratieren Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland über See nach Magdeburg, die dann hier ihre Druckkunst ausstellen. Also Siebdruck, Linoldruck, beziehungsweise verschiedene Druckverfahren, Tiefdruck, Flachdrucken, alles. Genau.
Und da informiert man sich nur oder guckt man sich da
man auch guckt sich eine Gruppe an? Genau, man kann sich eine Gruppenausstellung hier anschauen, also einmal im Galerieladen und im Kuhhof. Werden dann insgesamt 30 verschiedene Künstlerinnen und Künstler sein, aus fern und nah. Und
kann aber vielleicht auch was für zu Hause mitnehmen.
Man kann was mitnehmen, das ist ja gerade bei der Druckkunst relativ erschwinglicher, weil es ja meistens Serien sind, mit einer bestimmten Auflage. Wir bieten dann aber auch Linoldruck-Workshops an und auch Mitmachsachen, was Siebdruck angeht. Also da sind wir gerade dabei, ein paar tolle Ideen zu konzipieren.
Weil das ist, auch wenn ich mit bildender Kunst mich nicht so auskenne, mir sind im Laufe meines Lebens ganz viele bildende Künstler begegnet und ich merk's ja, ich frage dann immer nach wie so ein naives Kind, weil mich das alles interessiert und ich das wahnsinnig spannend finde. Was ich aber glaube, erkennen zu können, ist halt Seele und wenn man vor etwas steht, das kann klingen, das kann aussehen, das kann was zum Anfassen sein. Ja. Und da, wenn die Haut dann kribbelt, dann flipp ich aus. Und dann weiß ich, dass das gut ist. Mir ist mittlerweile auch scheiße, ob das jetzt einer ist, der berühmt ist oder nicht. Oder ob ich jetzt ein naiver Typ mit einem schlechten Geschmack bin. Ist mir alles furzegal. Ich mag es. Und ich habe den Eindruck, dass auch bildende Kunst in der Zeit jetzt wichtig ist, um von diesem Digital-Wahnsinn wegzukommen. Von diesen ganzen Kicks, die man sich mit zwei mal weiter scrollen, irgendwie reindoomt in den Kopf und so weiter. Einfach vor einem Gemälde stehen, vor einem Bild oder vor so einem Druckding, insofern, und das angucken und vielleicht auch mal drüber fassen können und so und dann spüren, oh, hier passiert irgendwas. Ja. Ich glaube, das wird wieder weiter in den Vormarsch kommen. So ein bisschen wie diese Vinylmarke, die jetzt alle haben und die schon wieder so groß ist, dass es mich fast ankotzt.
Wir haben dazu gerade so eine Gesprächsrunde in der Galerie Himmelreich, da geht es ums Festival der Moderne und Kunst und KI. Wie das miteinander matcht. Und da genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich da letzte Woche auch gesagt, mit den Schallplatten, mit Vinyl oder die Tapes von damals noch. Du kannst halt, wenn die KI dir ein generiertes Bild ausspuckt im Stile von Acrylölmalerei, du hast keinen Künstler dahinter, der dir was über sein Leben erzählt, ne, wo du sagen kannst, guck mal, da unten guckt noch vom Pinsel das Haar vor, da hat er eine falsche Linie gemacht. Das, ja, ich glaube.
Aber kann man sowas mit KI jetzt schon so machen, dass du irgendeinem Dulli erzählst, das ist XY?
Ja.
Echt?
Oh. Es wurden jetzt schon Bilder für Millionen verkauft von KI-Robotern, die Bilder gemalt haben, ja.
Haben die alle nichts von Banksy gelernt? Oder macht der auch mit KI, was meinst du? Wahrscheinlich würde der das als erstes machen, sich totlachen wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Oh, ist das echt wirklich?
Ja.
Für Millionen Leute, wenn ihr jetzt euch an eure ChatGPT setzt und sagt, ich möchte ein Bild mit Pinselstrich, was rausguckt und ein Haar soll sein, viel Spaß damit, aber es ist nicht echt.
Ja.
Oder? Ja. Also ausdrücken muss man sich ja doch irgendwie.
Naja, aber was ich gerade meinte, es gibt ja schon die Roboter, die mit einem Pinsel das machen.
Naja, aber
da hast du schon, wirklich schon mit richtiger Farbe, aber das, du hast halt keinen Menschen mehr dahinter, ne, mit dem du über sein Werk erzählen kannst. Und das ist ja, wenn man mir sagen würde, hier, hör dir mal die neue Platte an, das ist von einer Band, die es aber gar nicht gibt, das ist eine computergenerierte Stimme. Ich weiß nicht, ob mich das so touchen würde.
Velvet Sundown. Ich würde es nicht glauben. Velvet Sundown heißt die Band, was du beschrieben hast, gibt es schon. Millionenfach geklickt bei Spotify. Eine Geschichte erfunden, alles vom Reißbrett, alles von KI gemacht, von vorne bis hinten, wurde mir erstmal nur erzählt, dass es das gibt, dann klicke ich das an und war verblüfft, wie man dem auf den Leim gehen könnte. Also mir wäre es auch passiert, weil es dann auch noch Musik war, die so ein bisschen in einer bestimmten Phase meines Lebens dann halt gut wäre, also so für Autofahren, Kopf druseln lassen und mal so ein bisschen Highway-Musik hören und da war das perfekt mit einer krassen Stimme, du hast erdiges Zeug und ich habe auch gedacht, das gibt's doch alles nicht, das ist doch scheiße. Was machen wir mit uns künstlerisch tätigen Menschen? Wo bleiben wir denn?
Tja.
Ich glaube, dass man, wenn man es irgendwann zertifizieren kann, dass es wirklich echt ist, dass das irgendwann sogar richtig teuer sein wird, wenn man wirklich echte Kunst macht.
Ja, also die Käufer bei mir, die haben hinten auf die Mütze ein Echtheitszertifikat drauf.
Was du nicht mit KI erstellt
hast. Ja, mit dem Computer schon ausgedruckt, so, ne? Aber mit Originalunterschrift und so. Ja, ist ein schwieriges Thema. Was KI angeht, wie gehen wir damit um? Ich glaube, da müssen wir ganz gewaltig aufpassen.
Ja, also da stellen sich wirklich 1 Million mehr Fragen, als jetzt Menschen in der Lage sind zu beantworten. Und ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang mit all dem Kram. Beim Internet haben wir es schon komplett verkackt, habe ich den Eindruck, als Gesellschaft weltweit. Gerade spüren wir die Auswirkungen, aber auch da glaube ich immer noch fest an die Menschen in uns und an das Menschliche in uns, dass man da irgendwie das Ruder rumkriegt, muss man halt gucken irgendwie. Aber solange noch Menschen wie wir hier im Magde-Podcast sitzen und über echte Sachen reden, ist ja gut. Was sagst du zur Entwicklung unserer Stadt Magdeburg? Ich meine, bist ja auch schon eine Weile hier, intensiv. Oh. Bist du immer noch hier? Bist einer von denen, die immer noch hier sind?
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich meine, Magdeburg hat es natürlich auch nicht einfach gehabt. Ne? Also viele, nicht nur in der jüngsten Vergangenheit, auch in den vergangenen 100 Jahren. Von daher tut mir das für die Stadt immer so leid, dass so immer so einschlagende Ereignisse da waren, die, die Stadt so dolle zurückgeworfen haben. Ansonsten, wenn ich das jetzt mal ausblende, bin ich gespannt, was sich noch so alles entwickelt. Ne? Das ist ja mit uns oder nach uns, es kommen ja immer neue Generationen, die in der Stadt dann ja auch bestimmte Positionen übernehmen, die dann auch mit einem komplett anderen Horizont Sachen lenken und walten und erdenken und deswegen meine ich das ja gerade, ne? Zum Beispiel, wir haben jetzt seit ein paar Jahren die Elbgalerie hier in Magdeburg initiiert und das ist eine Sache, die noch relativ jung ist und so und da bin ich mal gespannt, wie das in 5 Jahren funktioniert.
Stimmt. Das stimmt ja auch, Elbgalerie, die Eckdaten, hau schnell raus, ich habe nämlich eine Summary im Kopf, die gerade inspiriert war auch von dem, was du gerade gesagt hast.
Die Elbgalerie ist eine Galerie für urbane Kunstformen, öffentlichen Raum, das heißt, wir haben im Moment 9 verschiedene Wandflächen in Magdeburg, die entlang der Elbe sich hochziehen. Oder runterziehen, je nachdem, von wo man kommt, die mit urbanen Kunstformen
bespielt werden.
Und welche urbanen Kunstformen sind das? Kann man die benennen? Oder?
Das ist Graffiti, Street Art. Also das ist im Endeffekt das, was in den nächsten Jahren dann noch kommen kann. Das ist losgelöst von dem Material. Also das kann auch mit Pinsel entstehen, mit
Installation
oder eine Installation weniger. Da müsste man gucken, ob man das
erlaubt bekommt oder
genau,
was?
Ja. Ah, okay. Das heißt, wenn, kann man das grob sagen, das sind Wandmalerei, Fassadenmalerei. Und da gucke ich halt, welche Künstler kommen nach Magdeburg, welche nimmt man aus Magdeburg und wo können wir noch verschiedene Punkte bespielen.
Gibt es da was, wo man sich informieren kann oder sollte man einfach an der Elbe langlaufen und dann sieht man es?
Ja, entweder man geht auf die Homepage elbgalerie-magdeburg.de oder unten an der Elbe die Jerusalembrücke, Friedensbrücke, die sind unten bespielt. Dann fange ich jetzt an unterhalb vom Kloster unserer lieben Frauen, das die so eine WC-Anlage, dann das Labyrinth im Buchau, dann haben wir noch von damals noch das Kanutenhaus hinten im Stadtpark, was auch dazu gehört.
Klingt nach einem Wochenendspaziergang, den man machen kann, um das alles mal kommen zu lassen.
Genau.
Schöne Empfehlung, vielen Dank. Meine Summary war, wir haben ja beide gerade so ein bisschen hilflos, traurig rumgebrabbelt, was die KI mit Kunst macht und mit unserer aller Kunst und wo es hinführt und so. Kurz danach hast du gesagt, Magdeburg, diese Stadt, was wir alles schon erlitten haben, ob es jetzt Tilly ist, der Magdeburg kurz und klein gehauen hat, da stand nichts. Fleißige Hörerinnen des Magde-Podcasts wissen, dass auch viele alte Dokumente da verschwunden sind, wo man dann das Magdeburger Recht quasi aus anderen Städten sich wieder hierher holen musste. Und weil den Podcast kann ich euch nur empfehlen, Magdeburger Recht, hört euch das an, was da alles verloren gegangen ist. Super viele Dokumente. Dann halt der 16. Dezember 45, wieder kurz und klein. Und wieder sind wir aufgestanden. Dann der jüngste Anschlag, der noch gar nicht so lange her ist, wo der auch so die Bevölkerung und so viele Menschen da betroffen gemacht hat und auch betroffen hat. Nehmen wir es doch als ein Omen, das haben schon mehrere Menschen gesagt, dieses Magdeburgisieren, das ist ja der Fachbegriff, den es so gibt, etwas bis auf die Grundmauern runterbrennen oder kaputt machen. Wir sind nicht unterzukriegen. Das ist doch die Idee, das ist die DNA, weil es sind immer wieder Magdeburgerinnen und Magdeburger aufgestanden, haben wieder von vorne angefangen, haben das in der DNA, aber trotzdem nach vorne geguckt, haben den Optimismus nicht verloren oder zumindest irgendwas, was man vielleicht für Optimismus im Nachhinein halten kann, weil wenn einem sowas widerfährt, in welcher Zeit auch immer, fühlt sich immer alles erstmal schlimm und grenzenlos traurig an. Und vielleicht gilt das dann auch für die kleinen Popelkünstler, die wir hier noch sind. Wir stehen wieder auf und machen einfach irgendwie weiter und behalten unseren Optimismus. Also wenn einer dafür steht und das inspirierend heute hier vorgetragen hat, bist du's. Ich bin auch, für die kommenden Hip-Hop-Generationen, die auch durch dich mit Beat Street influenced wurden, das finde ich auch großartig. Vielleicht wird dir in den nächsten Jahren so eine kleine Lockenfee über den Weg stolpern während deiner Lehrertätigkeit. Könnte das dann meine Tochter sein?
Ah, ja.
Dann sei gut zu ihr. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert oder sowas, aber das wäre wirklich so ein Universumsfuck irgendwie, wo sich Sachen synchronisieren. Das wäre wirklich lustig. Und ansonsten, Leute, guckt euch den Goldenen Hasen an. Und guckt euch auch von Christoph Ackermann die Kunst an, guckt vielleicht mal vorbei auf seiner Homepage, aber haltet auch im Ohr, was er gesagt hat und im Herzen. Lieber an der Galerie mal vorbeikommen, mal drüber sprechen, mal gucken, die Vision, die Künstlergeschichte hören und am Ende ist das Echte, das Authentische, das, was zählt.
Genau.
Danke für deinen Besuch, das war echt toll.
Vielen Dank für die Einladung.
Achso, du kriegst ja nur eine Vinylplatte, guck mal, passt noch. Da steht Danke für Folge 120 drauf, das ist Dankeschön. Die allererste Folge, die wir hatten. Und wer ist hinten drauf? Ein Sportler.
Ja.
Eine Pointe haben wir es noch aufgehoben. Tut uns leid.
Mach's gut. Alles gut. Vielen Dank. Ciao.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.